Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Eindrücke aus Brüssel vor dem letzten Tag der Europawahl. Die Diskussion über eine mögliche Aussetzung des deutschen Lieferkettengesetzes und die Befreiung von israelischen Geiseln im Gazastreifen. Das sind drei unserer Themen in dieser Sendung. Im Anschluss daran hören Sie den Hintergrund heute zu Erwartungen und Hoffnungen von jungen Wählerinnen und Wählern vor der diesjährigen Präsidentschaftswahl in den USA. Über 350 Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben bei der Europawahl dieses Jahr. Am Donnerstag ist es losgegangen. In den Niederlanden haben die ersten EU-BürgerInnen Zettel in Wahlurnen geschoben. In Irland und Tschechien am Freitag. Heute sind die Wahllokale in Lettland, Italien, Malta, der Slowakei und immer noch in Tschechien geöffnet. Morgen dann auch in Deutschland und in den weiteren Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Brüssel bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Klaus Remme. Herr Remme, Sie beobachten die Vorbereitungen in Brüssel auf diesen letzten Wahltag morgen. Wie wird sich denn vorbereitet?
Also, Herr Henning, ich habe das Gefühl, ich sitze ein bisschen im Auge eines Wirbelsturms. Denn hier ist es im Moment noch ruhig, zumindest was die Berichterstattung angeht. Das sind alles noch Vorbereitungen. Und hier wird gearbeitet, insbesondere von den Technikern. Ich sehe hier links und rechts Fernseh und Radio-Journalisten, die sich vorbereiten auf die Zeit dann, wenn die Wahllokale geschlossen haben in Deutschland, 18 Uhr. Dann beginnt es hier wirklich interessant zu werden. Dann bekommen wir erheblich mehr Daten. Und wenn ich sehe, ich bin hier ungefähr, sagen wir 30 Meter entfernt vom Plenarsaal. Auch dort wurde bis vor wenigen Minuten noch geprobt. Und das heißt in erster Linie, dass für die gewaltige Leinwand, die dort aufgebaut wurde, um uns Journalisten Daten aufzubereiten, sodass wir sie schnell interpretieren können, da wurde lange Zeit geprobt für den gewaltigen Aufwand an Technik. Denn es ist natürlich so, bei 27 Wahlen in dieser Europäischen Union ist das eine Unternehmung, die in Sachen Technik, in Sachen Logistik einfach ein ganz anderes Level ist als bei einer Landtagswahl.
Sie haben es gesagt, 27 Mitgliedstaaten wählen, das ist eine große Logistik, 350 Millionen Wahlberechtigte, das habe ich eingangs erwähnt. Es sind verschiedene Wahlzeiten, in den Niederlanden ist schon gewählt worden, in Irland auch, dann wird morgen noch in ganz vielen Ländern gewählt. Und in Italien zum Beispiel, meines Wissens nach, sind die Wahllokale da morgen bis in den späten Abend geöffnet. Wie können wir uns das dann morgen Abend vorstellen, wenn die ersten Zahlen kommen? Wie läuft das ab? Wie lange wird es dauern, bis da einigermaßen verlässliche Zahlen auf die EU insgesamt bezogen offen daliegen?
Ja, in der Tat hat Italien, sagen wir mal, die rote Laterne. 23 Uhr schließt dort das letzte Wahllokal und das ist die Zeit, ab der auch das Europäische Parlament offiziell die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Das ist ein Unterschied zu all den Daten, die wir zwar auch in den Stunden vorher schon bekommen und die wir ja zum Beispiel für durch Wählerbefragungen aus den Niederlanden, wo am Donnerstag schon abgestimmt wurde, kennen. Das alles sind Prognosen, die im Laufe des morgigen Abends auch so konkret werden, dass man sich eine gewisse Vorstellung machen kann, wie dieses nächste Europäische Parlament aussehen wird. Also, und da, weil es eben 27 unterschiedliche Wahlgänge sind, sind die Zeiten einfach getaktet. Das kommt nicht alles, wie wir das aus Deutschland kennen, wenige Minuten nach 18 Uhr als Prognose und wenige Minuten danach als Hochrechnung auf die man sich schon fast verlassen kann, sondern wir bekommen, ich will nur mal sagen, ungefähr 17:45 erste Daten aus Österreich, aus Deutschland, aus Griechenland, aus Malta. Dann kommen eine Stunde später, rechnen wir mit Schätzungen für Bulgarien und Kroatien, Dänemark und Frankreich folgen und gegen 8:45 wagt das Europäische Parlament hier eine erste Prognose in Sachen Sitzverteilung. Das ist ja die entscheidende Größe. Das wird sich dann im Laufe der nächsten 2-3 Stunden dann konkretisieren. Und ich vermute, dass wir so gegen 11:45 ein ziemlich gutes Bild davon bekommen, wie stark die unterschiedlichen politischen Gruppen in den nächsten 5 Jahren sind.
Und über diese Daten, die da morgen bei Ihnen einlaufen, über mögliche Ergebnisse, da ist ja auch im Vorfeld dieser Wahl schon viel geschrieben und viel gesprochen worden. Oft ein Thema dabei waren diese möglichen deutlichen Zugewinne für Parteien, die eher rechts außen im Spektrum stehen. Wie erleben Sie das denn in Brüssel? Wird da erwartet, dass die parlamentarische Arbeit in Zukunft komplizierter wird?
Naja, das ist natürlich im Moment noch ein Blick in die Glaskugel. Aber die Befürchtungen, Sie haben völlig recht, die sind da. Und Grundlage für diese Befürchtungen sind die Wahlergebnisse in den jeweiligen Ländern der vergangenen Jahre. Wir wissen um die Stärke von Marine Le Pen in Frankreich. Wir wissen, was Geert Wilders in den Niederlanden gemacht hat. Insofern rechnen viele damit, dass dieser rechte Flügel stärker wird. Wir wissen aber auch um Bruchlinien in diesem rechten Spektrum. Erinnern wir uns daran, dass die AfD aus der rechtsextremen Fraktion rausgeschmissen wurde, weil ihnen die AfD zu radikal geworden ist. Das heißt, es wäre völlig falsch zu sagen, die Wähler, die rechts gestimmt haben, sorgen dafür, dass es hier einen geschlossenen Block gibt, der es den anderen schwerer machen wird. Auch da gibt es Bruchlinien. Sicher ist, dass die informelle Koalition, die vor 5 Jahren die Wahl von Ursula von der Leyen ermöglicht hat, ein Bündnis aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen, dass dieses Bündnis Schwierigkeiten hat, die Stärke zu halten. Es wird nicht damit gerechnet, dass dieses Bündnis stärker wird, sondern Sitze verlieren wird. Die Frage ist, wird die Mehrheit reichen? Und wenn nicht, was macht dann eine Kandidatin wie Ursula von der Leyen, wenn sie denn von den Staats- und Regierungschefs nominiert wird für das Amt der Kommissionspräsidentin, um eine absolute Mehrheit im Parlament zu bekommen? All das werden wir sehr viel besser einschätzen können, wenn wir die Daten haben. Und dann wird ab Montagmorgen hier in Brüssel um Mehrheiten gebuhlt.
Informationen waren das von unserem Korrespondenten Klaus Remm in Brüssel. Vielen Dank dafür. Die Bundesregierung arbeitet ihrer Aussage nach an Maßnahmen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken können oder stärken sollen. Weil nachdem die tatsächlichen und prognostizierten Zahlen zum Wirtschaftswachstum hierzulande vergleichsweise niedrig ausgefallen sind, sehen einige im Land Handlungsbedarf. Nur die Frage des Wie ist, wie so oft, Gegenstand der politischen Debatte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat jetzt einen Vorschlag gemacht, der von vielen, vom grünen Politiker nicht unbedingt erwartet worden ist. Habeck hat sich dafür ausgesprochen, das deutsche Lieferkettengesetz für 2 Jahre auszusetzen, bis eine EU-weit gültige Regelung dazu eingeführt ist. Die politischen Reaktionen, auch innerhalb der Regierungskoalition dazu, sind unterschiedlich. Mehr dazu von Volker Fintermer.
In der SPD reibt man sich verwundert die Augen. Denn bislang waren solche Töne zum Lieferkettengesetz nur aus den Reihen der FDP und der Union zu hören. Gestern aber schlug auch Wirtschaftsminister Robert Habeck en passant neue Töne an und erklärte auf dem Tag der Familienunternehmen in Berlin, das deutsche Lieferkettengesetz für 2 Jahre aussetzen zu wollen. Denn in dieser Zeit müssen die jüngst verabschiedeten europäischen Regeln umgesetzt werden und diese Frist will der Wirtschaftsminister nutzen, um die neuen Regeln mit weniger bürokratischem Aufwand umsetzbar zu machen.
Dann muss man das Europäische, das ist dann ja ganz europaweit, möglichst schlank, Bürokratie und so weiter machen, aber dann hätte man 2 Jahre quasi eine Pause an der Stelle, das wäre, glaube ich, ein richtiger Befreiungsschlag.
In den kommenden 2 bis 3 Wochen will Habeck da konkrete Pläne vorlegen, wie das geschehen könnte. Die Unternehmen sehen in dem Lieferkettengesetz einen erheblichen Wettbewerbsnachteil, weil sie dadurch verpflichtet wurden, einen Herkunftsnachweis für alle wichtigen Vorprodukte und Zulieferungen vorzulegen, aus dem die menschenrechtliche und ökologische Unbedenklichkeit hervorgeht. Zurücknehmen will auch Habeck die Regelungen nicht. Aber der Schutz von Menschenrechten und von Umweltstandards werde nur dann erfolgreich sein, wenn die Vorhaben auch bei den Unternehmen Akzeptanz finden würden, hatte der Wirtschaftsminister erklärt. Die nationalen Regelungen in Deutschland sind bereits seit Anfang 2023 in Kraft. Seit diesem Jahr gelten sie für Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten. FDP-Fraktionschef Christian Dürr begrüßte Habecks Vorstoß. Ein Stopp des deutschen Lieferkettengesetzes wäre ein wichtiger Beitrag für die Wirtschaftswende, sagte er der deutschen Presseagentur. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält dagegen nichts vom Vorschlag des Wirtschaftsministers. Die SPD habe jahrelang für dieses Gesetz gearbeitet und man werde diese Anstrengungen nicht so einfach über Bord werfen, erklärte Mützenich. Zudem sei es irritierend, dass ein Ressortchef glaube, eigenmächtig geltendes Recht außer Kraft setzen zu können. Mützenich zeigte sich enttäuscht darüber, dass leichtfertig wichtige Grundsätze und Regelungen in Frage gestellt werden würden. Im Deutschlandfunk verteidigte die grüne Europapolitikerin Anna Cavazzini Habecks Vorstoß als eine angemessene Reaktion im Übergang vom deutschen zum europäischen Recht.
Ich habe eigentlich Robert Habeck gestern so verstanden, dass er Teile des Gesetzes nochmal sich anschauen will und sicherstellen will, dass sozusagen diese Übergangsphase vom deutschen ins europäische Gesetz so einfach und bürokratiearm wie möglich passiert.
Und das betrifft vor allem die umfangreichen Berichtspflichten, die von den Unternehmen als viel zu aufwendig beklagt werden. Aber mit weiteren Umweltprüfungen und zusätzlichen Haftungsfragen fällt das europäische Recht in Teilen noch umfangreicher aus, auch wenn da jetzt noch mehr Zeit für die Umsetzung bleibt. Und noch ist völlig offen, wie umfassend die Pausenregelung von Robert Habeck ausfallen soll.
Gestern haben sich der französische, der ukrainische und der US-amerikanische Präsident zu Gesprächen in Paris getroffen. Es ist vor allem um die Unterstützung für die Ukraine gegangen. US-Präsident Joe Biden, der ist schon seit mehreren Tagen in Frankreich. Am Donnerstag hat er an der Gedenkveranstaltung zum D-Day teilgenommen. Vor 80 Jahren sind an diesem Tag alliierte Truppen im Norden Frankreichs angelandet. Heute ist Joe Biden zum offiziellen Staatsbesuch in Paris empfangen worden und hat sich noch einmal, diesmal ohne den ukrainischen, mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen. In Paris bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Christiane Käs. Frau Käs, vor knapp 2 Stunden haben Biden und Macron vor der Presse über ihr Treffen berichtet. Worüber haben Sie gesprochen?
Ganz oben auf der Agenda stand die Ukraine, wobei in dieser Erklärung an die Presse, es war keine Pressekonferenz, man konnte keine Fragen stellen, jetzt bei diesen Erklärungen, die sie gegeben haben, das war eher eine Zusammenfassung der Lage, als dass es dazu etwas Neues gegeben hätte. Macron hat daran erinnert, dass beide Seiten ihr Einverständnis gegeben haben, dass die Ukraine ihre Angreifer treffen darf, um ihr Territorium zu verteidigen. Man hat vorausgeblickt auf den G7-Gipfel, es wurde die Hoffnung geäußert, dass die Teilnehmer dort die Unterstützung der Ukraine erneut ausdrücken durch 50 Milliarden Dollar. Es ging auch um die anstehende Friedenskonferenz in der Schweiz und den NATO-Gipfel in Washington. Biden hat nochmal darauf verwiesen, dass er ja eine neue finanzielle Unterstützung von 225 Millionen Dollar gestern dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Paris verkündet hat. Und er hat zugesagt, die USA werde auch weiter die Ukraine unterstützen. Es ging bei diesen Gesprächen auch um den Gaza-Krieg. Beide Staatschefs haben begrüßt, dass 4 Geiseln befreit worden sind. Joe Biden hat dazu gesagt, wir werden nicht aufhören zu arbeiten, bis alle Geiseln nach Hause kehren und eine Waffenruhe erreicht ist. Macron hat zur Situation in Rafah selbst gesagt, diese sei inakzeptabel. Es ging bei diesen Gesprächen auch um eine Strategie der Deeskalation gegenüber dem Iran. Man sei entschlossen, den nötigen Druck aufrechtzuerhalten, hieß es in dieser Erklärung danach. Und es ging auch um den Inflation Reduction Act der USA. Die Europäer sind ja besorgt um diese amerikanischen Subventionen in diesem Rahmen. Macron hat jetzt heute dazu gesagt, diese Gesetzgebung sei nützlich für die Dekarbonisierung der amerikanischen Wirtschaft. Aber der Wille sei da für eine Abgleichung zwischen der US- und der europäischen Wirtschaft. Macron hat Joe Biden gedankt als Partner, der die Europäer respektiere. Und Joe Biden hat gesagt, Frankreich sei der älteste Verbündete der USA und einer der besten Freunde.
Wenn wir noch mal kurz auf die Ukraine-Hilfe beider Länder zu sprechen kommen. Der französische Präsident hat angekündigt, dass er Militärausbilder in die Ukraine schicken möchte. Der US-Präsident hat betont, dass er es ablehnt, US-Soldaten in die Ukraine, also ins Land zu schicken. Ist es herausgekommen, ob es auch durchaus ein Streitpunkt zwischen beiden ist bei den Gesprächen?
Also das ist zumindest nicht offen zutage getreten, aber das sind natürlich unterschiedliche Positionen, wobei es von amerikanischer Seite heißt, man respektiere die Haltung Macrons. Man hat sich bei diesem Besuch von Joe Biden stark bemüht, ein Bild der Einheit zu zeigen, also auch mit aller Symbolik, die dazugehört. Es gab heute Vormittag noch einmal einen Empfang mit militärischen Ehren, eine Zeremonie am Triumphbogen in Paris. Ein Kranz wurde niedergelegt am Grab des unbekannten Soldaten und beide Staatschefs sind dann die Champs-Élysées entlang gefahren. Die war beflaggt mit amerikanischen und französischen Flaggen. Also das waren sehr starke symbolische Bilder und das dürfte heute Abend bei einem Staatsbankett im Élysée-Palast gerade auch so weitergehen.
Starke symbolische Bilder, haben Sie gesagt. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss, so ganz grundsätzlich das französisch-amerikanische Verhältnis. Wie steht es um das zurzeit?
Ja, das ist oft kein einfaches Verhältnis. Ich würde auch sagen, schwieriger als das deutsch-amerikanische Verhältnis. Wir erinnern uns vielleicht noch vor 3 Jahren an diesen Eklat, diese Affäre um die australischen U-Boote, die so eskaliert ist, dass Macron sogar den französischen Botschafter aus Washington zurückgeholt hat. Davon ist im Moment nichts mehr zu spüren. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat beide Seiten zusammengeschweißt und man hat jetzt gezeigt bei diesem Besuch von Joe Biden oder hat in den Vordergrund gestellt, wir sind sind solide Partner. Macron hat heute bei dieser Abschlusserklärung auch noch einmal gesprochen von einer starken Allianz im Dienste der Freiheit und der Unabhängigkeit.
Informationen aus Paris von unserer Korrespondentin Christiane Kees. Vielen Dank dafür. In der kommenden Woche wird es eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin geben. In Italien treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7 und in der Schweiz, eben ist es schon angeklungen, findet eine Ukraine-Friedenskonferenz statt. Vor diesen Treffen hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt noch einmal zur deutschen Unterstützung für die Ukraine geäußert. Uli Haug.
Bundeskanzler Scholz hat die deutsche Unterstützung der Ukraine verteidigt.
Über 800 Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist eines klar. Russland wird nicht durchkommen mit seinen imperialistischen Plänen. Die Ukraine lässt sich nicht in die Knie zwingen, lässt sich keine Kapitulation diktieren.
In seinem Videopodcast Kanzler Kompakt erklärte Scholz, dass man für einen gerechten Frieden unermüdlich arbeite. Das würde aber nicht heißen, einfach die weiße Flagge zu hissen.
Frieden braucht in der Zeitenwende eine starke Bundeswehr, die dafür sorgt, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. Friedenspolitik heißt, dass wir die Ukraine unterstützen, ihre Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen. Und dass wir dabei besonnen bleiben, dass wir Gefahren immer abwägen. Dass wir uns wieder und wieder und wieder mit unseren Partnern und Verbündeten abstimmen.
Dazu wird es auch bei den zahlreichen Treffen in der kommenden Woche kommen. Zur zweitägigen Wiederaufbaukonferenz in Berlin wird der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Er wird auch im Bundestag eine Rede halten.
Diskussionen innerhalb der Regierungskoalition, Meinungsverschiedenheiten bei Themen, die sind für einige inzwischen fast Normalität geworden. Und auch, dass diese unterschiedlichen Argumente bei Themen öffentlich vorgetragen werden. Aktuell geht es unter anderem erneut um die Planung für den nächsten Haushalt. Georg Schwarte.
Jetzt meldet sich im Haushaltsstreit der Ampel auch die SPD-Entwicklungsministerin Schulze zu Wort. Sie warnt FDP-Finanzminister Lindner, dass im Haushalt des Entwicklungsministeriums drastische Einsparungen nicht ohne das Brechen internationaler Verträge möglich seien. Das, so Schulze gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sollte man besser nicht tun, wenn man wie Deutschland vom Export lebe und auf internationale Verbündete angewiesen sei. Zuvor hatten sich SPD-Chef Klingbeil und FDP-Finanzminister Lindner ein öffentliches Farmduell zum Thema Haushalt 2025 geliefert. Klingbeil hatte erklärt, es gehe nicht, dass man mal eben 30, 40 Milliarden aus dem Haushalt herausspare. Lindner müsse andere Lösungen finden, sei es über Einnahmeerhöhungen oder einen anderen Weg bei der Schuldenbremse. Finanzminister Lindner verschärfte daraufhin den Ton und erklärte via Bild-Zeitung, die SPD habe einen Koalitionsvertrag unterschrieben. Für höhere Steuern und die Abschaffung der Schuldenbremse müsse Klingbeil eine Mehrheit jenseits der FDP suchen. Grünen-Chef Noripur mahnte heute alle Ampelparteien, keinen Streit auf offener Bühne zu führen. In aufgeheizten Zeiten müsse man vielmehr verantwortungsvoll regieren. Ein öffentlicher Streit über den Haushalt, so Noripur, bewirke das Gegenteil.
In den vergangenen Tagen hat es weiter Berichte gegeben über zahlreiche Todesopfer im Gazastreifen nach Angriffen des israelischen Militärs, so auch heute. Laut Aussagen der israelischen Regierung sollen die Angriffe die Hamas bekämpfen und dabei helfen, die in den Gazastreifen verschleppte Geiseln zu befreien. Letzteres ist den israelischen Truppen jetzt offenbar gelungen, zumindest teilweise. 4 Geiseln sind befreit worden. Mehr dazu von Jan-Christoph Kitzler.
Selbst am Strand von Tel Aviv herrscht riesige Freude, als der Bademeister die Nachricht von der Geiselbefreiung über den Lautsprecher verkündet. Vor dem Haus des 22-jährigen Almog Meir Jan in Ur Yehuda gab es da schon Freudentänze. Daniel Hagari, der Sprecher der israelischen Streitkräfte, verkündete die gute Nachricht in einem Statement zuerst auf Hebräisch, dann aber auch auf Englisch für ein internationales Publikum.
This morning at 11 a.m. Israeli Special Forces.
Heute Morgen um 11 Uhr haben Spezialeinheiten eine komplexe Rettungsmission durchgeführt und 4 Geiseln befreit aus der Hamas-Gefangenschaft in Gaza. Noah Argamani, Almog Meirjan, Shlomi Ziv und Andrei Kozlov.
and Andrei Kozlov.
Die Befreiung war nach israelischen Militärangaben in Nuseirat gelungen, im mittleren Teil des Gazastreifens. Dort hatte es in den letzten Tagen immer wieder Luftangriffe gegeben, aber auch Kämpfe mit Bodentruppen. Lokale Beobachter haben dem ARD-Studio Tel Aviv berichtet, dass die Kämpfe in der vergangenen Nacht nochmals heftiger geworden seien und dass es verstärkten israelischen Beschuss aus der Luft und durch Artillerie gegeben habe. Die israelischen Streitkräfte hatten in den letzten Tagen in der Gegend nach eigenen Angaben Dutzende bewaffnete Kämpfer getötet, es gab aber auch zivile Opfer. Für die Öffentlichkeit in Israel steht aber natürlich die Befreiung der 4 Geiseln im Mittelpunkt. Noch einmal Militärsprecher Daniel Hagari.
Noah,
Almog, Andrei und Shlomi wurden nach 246 Tagen aus der Hamas-Gefangenschaft befreit, nachdem sie am 7. Oktober brutal auf dem Nova Musikfestival gekidnappt wurden. Das war eine hochriskante, komplexe Mission auf der Grundlage präziser Informationen am helllichten Tag in 2 verschiedenen Gebäuden tief im Gazastreifen. Die 4 befreiten Geiseln, eine Frau und 3 Männer, sollen in einem guten Gesundheitszustand sein, wurden aber dennoch zunächst in ein Krankenhaus gebracht. In den sozialen Medien kursieren erste Bilder von ihnen. Das Büro von Benjamin Netanyahu hat ein Video veröffentlicht, in dem Israels Ministerpräsident mit Noah Argamani telefoniert.
Hallo. Shalom Noah, Baruch Shuvach Habayta.
Toda Rabba.
Insgesamt haben die israelischen Streitkräfte damit seit Beginn des Gazakriegs bisher 7 von rund 250 verschleppten Geiseln befreien können. Mehr als 100 waren Ende November, Anfang Dezember im Rahmen eines Geiseldeals freigekommen. 3 Geiseln waren von israelischen Soldaten erschossen worden. Nach Armeeangaben sollen noch rund 120 Geiseln in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen im Gazastreifen sein. Über 40 von ihnen sollen aber nicht mehr am Leben sein. Die Zahl der Toten könnte noch höher sein. Die Verhandlungen über eine Feuerpause und eine Freilassung weiterer Geiseln waren zuletzt wieder in Stocken geraten. Israel verfolgt weiterhin das Ziel, die Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Die Hamas besteht auf einem Ende der Kämpfe und auf einem Rückzug der israelischen Truppen. Von beidem kann zurzeit keine Rede sein.
Zu Beginn der Sendung haben wir es gehört. Über 350 Millionen Wahlberechtigte haben in der EU die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben bei der diesjährigen Europawahl. In Indien waren es rund 970 Millionen Menschen. Die Wahl zum indischen Parlament ging von April bis Juni. Die BJP-Partei des amtierenden Präsidenten Modi hat die meisten Stimmen bekommen und wird in einer Koalition mit anderen Parteien wohl weiter regieren. Sie hat allerdings nicht, wie von vielen erwartet, die absolute Mehrheit erreicht. Darum sind die Ergebnisse auch bei der Opposition ein Grund zum Feiern, wie Charlotte Horn berichtet.
Die Euphorie ist immer noch groß, gerade unter Anhängern der Opposition. Auch am Tag, nachdem das Ergebnis der indischen Parlamentswahl bekannt gegeben worden war. Alle Spitzenvertreter der Opposition versammelten sich in Neu-Delhi. Auch Rahul Gandhi stand stolz da, zusammen mit seiner Schwester Priyanka. Beide hatten bis zuletzt Wahlkampf gemacht für die Kongresspartei. Die konnte ihre Sitze im indischen Unterhaus verdoppeln. Der Vorsitzende Mallikarjun Kharge dankte den indischen Wählern. Dies ist ein Mandat zur Verteidigung der indischen Verfassung und gegen Preissteigerung, Arbeitslosigkeit und Vetternwirtschaft. Die hindu-nationalistische BJP von Narendra Modi und ihre Partner hatten deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Im nächsten Unterhaus hat das Bündnis 293 Sitze, also mehr als 100 weniger als das erklärte Ziel von 400. Selbst im größten Bundesstaat Uttar Pradesh verlor die BJP fast die Hälfte ihrer Sitze. Dort entschieden sich offenbar vor allem Menschen der unteren Kasten gegen die BJP. Aus Angst, die Hindu-Nationalisten könnten ihre Rechte einschränken. Andere vermuten, dass Modi und seine Parteispitze zu abgehoben wirkten. Vor allem für die indische Landbevölkerung, die unter hohen Preisen und Arbeitslosigkeit leidet. Für viele trat der Premierminister zu arrogant auf. Zuletzt hatte er verkündet, er sei von Gott gesandt. Dass Modi jetzt auf Koalitionspartner angewiesen ist für die Regierungsbildung, dürfte sehr ungewohnt für ihn sein. Das meint auch Politikexperte Milan Vaishnav. Wir befinden uns jetzt in einer anderen Situation, in der Narendra Modi die Hilfe und Unterstützung einer Handvoll regionaler Parteien benötigt, die über Erfolg oder Misserfolg seiner Regierung entscheiden können. Das bedeutet, dass er in Zukunft auf eine Art und Weise regieren muss, die inklusiver ist, die versucht, die Menschen mitzunehmen. Ein Ziel dürfte Modi erreicht haben. Mit der 3. Amtszeit ist der 73-Jährige erst der 2. Premierminister, der Indien so lange regiert. Vor ihm gelang das nur dem Gründungsvater des unabhängigen Indiens, Nehru. Regierungschefs aus der ganzen Welt schickten Modi Glückwünsche zur Wiederwahl. Wiederwahl. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in seiner Nachricht, die indisch-deutschen Beziehungen, die es jetzt gelte, weiter zu vertiefen. Noch am Abend der Auszählung feierte Narendra Modi den Sieg seiner Regierungskoalition. Auf den hohen Stimmverlust ging er nicht ein.
Aapka ye sneh, aapka ye pyar, is aashirwad ke liye.
Ich danke allen Bürgern für ihre Zuneigung, ihre Liebe und ihren Segen. An diesem gesegneten Tag ist es sicher, dass die Nationale Demokratische Allianz die dritte Regierung in Folge bilden wird. Die Bürger haben der BJP und ihrer Allianz ihr volles Vertrauen ausgesprochen. Der heutige Sieg ist der Sieg der größten Demokratie der Welt. Auch die Opposition sprach von einem guten Tag für die Demokratie, allerdings unter anderen Vorzeichen. Denn viele hatten Modis Regierung dafür kritisiert, Indien zunehmend autokratisch zu regieren, indem sie etwa Ermittlungsbehörden nutzte, vor allem um gegen Oppositionelle und Aktivisten vorzugehen. Bei der Versammlung der neu gebildeten Regierungskoalition am Freitag gab sich Narendra Modi entschlossen. Ich möchte Ihnen allen dafür danken, dass Sie mich unterstützt haben. Ich werde nichts unversucht lassen, um Ihre Erwartungen zu erfüllen, weil ich geboren wurde, vor allem um Mutter Indien zu dienen.
Bharat Mata.
Am Sonntagabend wird Narendra Modi als neuer Premierminister von Indien vereidigt. In einem Festakt vor 8000 geladenen Gästen am Präsidentenpalast in Neu-Delhi.
Und zum Abschluss der Sendung hören wir vom Sport und zwar zuerst von der Handball-Champions League der Männer. Da gibt es heute die Halbfinalspiele beim Final Four in Köln mit dabei aus deutscher Sicht der THW Kiel und der SC Magdeburg. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie läuft's oder lief es für die Teams?
Ja, es läuft gerade nicht gut. Für den THW Kiel kurz vor der Halbzeit liegen die Kieler mit 4 Toren zurück gegen den FC Barcelona. Und der SC Magdeburg hat den Einzug in das Halbfinale bereits schon verpasst. Im ersten Halbfinale verliert der Titelverteidiger mit 26-28 gegen Aalborg. Thorsten vom Wege mit dem Spielbericht.
Zwei Dinge stehen nach dem ersten Halbfinale in Köln fest. Es wird kein rein deutsches Finale geben und der SC Magdeburg kann seinen Titel nicht mehr verteidigen, das Quadruppel in dieser Saison nicht schaffen. Denn in einer dramatischen Partie gewann Aalborg Handball gegen die Magdeburger mit 28-26. Das vor allem deshalb, weil es den Dänen in der Schlussphase gelang, einen taktischen Schachzug erfolgreich umzusetzen. Aalborg brachte für den Torwart im Angriff konsequent einen 7. Feldspieler und dieses Mittel funktionierte. 2 Minuten vor Ultimo schafften die Dänen zum ersten Mal im Spiel eine 2-Tore-Führung. Das hatte zuvor keine der beiden Mannschaften hinbekommen und dieser 2-Tore-Vorsprung, der reichte eben zum Sieg. Der SCM verpasst also den ganz großen Triumph. Dennoch bleibt die Saison für die Elbestädter eine überaus erfolgreiche.
Überaus erfolgreich ist auch Iga Świątek. Die polnische Tennisspielerin gewinnt zum 4. Mal die French Open. Guido Ringel.
Iga Świątek ist nicht aufzuhalten. Ihr 3. Titel in Folge hier in Paris. Die Nummer 1 der Welt huschte durch das Finale. Nur eine gute Stunde hat das Match gedauert. Dann war die Außenseiterin Jasmine Paolini besiegt. Nur zu Beginn des Matches vor 15.000 in Paris hatte es nach einem ausgeglichenen Spiel noch ausgesehen. Aber dann kam die Wucht der Iga Świątek zum Tragen. Tempo von der Grundlinie, alles sehr genau und fast fehlerfrei. Das ist Tennis, wie es derzeit keine andere Frau in der Welt beherrscht. Auch die flinke und starke Kämpferin aus Italien, Paolini, konnte in ihrem ersten Grand-Slam-Finale nichts ausrichten. Iga Świątek ist in Paris auf Sand das Maß der Dinge. Der Lohn ist der insgesamt schon 5. Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere und das mit gerade einmal 23 Jahren.
6 Tage noch, dann geht die Fußball-Europameisterschaft los. Das letzte Testspiel gestern gegen Griechenland hat das deutsche Team zwar gewonnen. Das 2-1 war aber gerade aufgrund der schwachen ersten Halbzeit nicht der große Stimmungsaufheller, der er sein sollte. Michael Augustin.
2 freie Tage, nochmal durchpusten, nochmal Dinge machen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Die Nationalspieler können diese Pause nach dem ruckeligen 2-1 gegen Griechenland gut gebrauchen. Vor allem Manuel Neuer. Bei ihm wechseln sich starke Paraden mit krassen Aussetzern ab. Das Gegentor gegen die Griechen, sein Fehler. Trotzdem sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann, Neuer bleibt die Nummer 1. Schlechte Nachrichten also für Marc-André Ter Stegen, der beim FC Barcelona eine sehr starke Saison gespielt hat und Neuer während dessen Verletzung in der Nationalelf 18 Monate lang gut vertreten hatte.
Es mischen sich also einige Zweifel in die Vorfreude. Dabei wäre ein erfolgreiches Abschneiden für die Stimmung in Deutschland wichtig, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Ich glaube, was wir ja von dem Turnier alle erwarten, und man spürt diese Vorfreude ja auch langsam, wenn Sie sich umgucken, die ersten Autos haben schon wieder Deutschlandfahnen dran. Ich sehe das mit großer Freude. Ich glaube, es soll vor allen Dingen zum Zusammenhalt beitragen. Und das soll uns mal unbeschwertere Zeit einbringen, wo wir uns wieder freuen können mit unserer Nationalmannschaft und vielleicht nicht immer an die schlimmsten Dinge denken, die gerade so außenpolitisch wie innenpolitisch eine gewisse Rolle derzeit spielen. Ich glaube, das tut uns allen mal gut, durchzuatmen, sich mal auch wieder gemeinsam zu freuen,
sagt die SPD-Politikerin im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft hat es gestern Abend durch Yemisi Ogunleye die erste deutsche Medaille gegeben, Bronze im Kugelstoßen. Auch die heutigen Qualifikationen am Vormittag sind erfolgreich verlaufen, berichtet Jens-Jörg Krieg.
Mit gleich drei Athleten und der erfolgreichen Qualifikation machten die 3000 Meter Hindernisläufer den Auftakt. Kurz darauf folgten die 100 Meter Sprinterin Lisa Meyer und Jennifer Montag, die neben den gesetzten Stars Rebecca Haase und Gina Lückenkämper im Halbfinale stehen werden. Das mit dem Hammerwerfer Merlin Hummel und der Stabhochspringerin Anjuli Knäsche zwei weitere Finalqualifikationen zu verbuchen waren, rundet den guten Vormittag aus Sicht des DLV-Teams ab. Im Mehrkampf der Frauen verbesserte sich Sophie Weißenberg nach einem starken Auftritt im Weitsprung auf Rang 6. Es führt weiterhin die große Favoritin Nafi Thiam aus Belgien.
Aus Rom Jens-Jörg Rieck. Mehr Sport dann gleich ab 19.10 Uhr. Dann unter anderem mit einer tiefer greifenden Analyse, was bei den deutschen Fußballern gestern das Problem war. Und wir schalten natürlich auch live zum Handball-Halbfinale der Champions League.
Das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank, wenn Sie weiterhören. Mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie noch einen guten Abend.